Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
I'm not interested in making Greece the number one destination.
Ich habe kein Interesse, Griechenland in diesem Sommer zum Reiseziel Nummer 1 in Europa zu machen. Ich bin daran interessiert, Griechenland zum sichersten Reiziel in Europa zu machen.
In making Greece the safest destination in Europe.
Der griechische Premierminister Kyriakos Mitsotakis zum Auftakt der griechischen Tourismussaison Mitte Juni vor ausländischen Journalisten. Griechenland ist gut durch die Corona-Krise gekommen, aber wie wird sich Corona auf die Urlaubssaison auswirken? Nicht zufällig hat Kyriakos Mitsotakis für seinen Auftritt eine der schönsten griechischen Inseln auserkoren, die Kykladeninsel Santorini, bekannt für ihren atemberaubenden Sonnenuntergang. Noch sind die Griechinnen und Griechen überwiegend unter sich, an den Stränden von Santorini und auch auf der Nachbarinsel Mykonos.
Sonst herrscht hier Gedränge und die Strandliegen kosten mindestens 40 Euro das Set. Jetzt aber gibt es weit und breit keine Strandliegen. Alles ist so sauber, kein Plastik, keine Servietten, keine Quittungen, die im Wasser schwimmen. So habe ich Mykonos noch nie erlebt. Die Insel ist echt nicht wiederzuerkennen.
Sagt die 45-jährige Francesca. Ihr Mann Christos hat da eher gemischte Gefühle.
Klar ist es sehr schön. Wir haben Sommertemperaturen und gleichzeitig sind so wenige Leute da wie sonst im März. In dem Sinne haben wir großes Glück. Für die Einheimischen aber ist es schwer. Wir haben Freunde hier und kriegen das mit. Im Juni so die Insel vorzufinden, das passiert uns zum ersten Mal. Ich hoffe aber, es wird auch das letzte Mal sein.
Ein Sommer mit Corona. Griechenland und der Tourismus. Eine Sendung von Rodothea Seralidou.
Am Flughafen Athen. Mein erster Flug seit Monaten. Aus den Lautsprechern erklingen die geltenden Gesundheitsvorschriften. 1,5 Meter Abstand halten, Maskenpflicht.
Additionally, the use of face masks is mandatory in non-terminal areas. Thank you.
Ich will wissen, wie sich die griechische Tourismusbranche auf eine Urlaubssaison vorbereitet, die geprägt ist von der Corona-Krise. Um das herauszufinden, fliege ich zu einer der beliebtesten Urlaubsinseln Griechenlands, nach Mykonos. Die Insel ist eine echte Schönheit. Weiße Häuser mit blauen, roten oder braunen Holztüren machen die Kykladeninsel aus. Ab und an bietet eine zwischen den Häusern hängende Bougainvillea in knalligem Pink, Lila oder Rot einen starken Kontrast zum dominierenden Weiß. Ich gehe entlang an geschlossenen Souvenirläden, Bars und Tavernen und solchen, die erst jetzt auf Vordermann gebracht werden, letzte Renovierungsarbeiten, bevor die Touristen kommen. Auch neben meinem Hotel, einem kleinen Familienbetrieb mit 10 Zimmern, wird fleißig gearbeitet.
Die Stadt hat die Genehmigungen für Renovierungen und Bauarbeiten bis Ende Juni verlängert. Normalerweise darf man diese Arbeiten nur bis Mai tätigen. Aber durch Corona konnten viele ihre Läden nicht renovieren. Viele konnten durch die Reisebeschränkungen ja überhaupt nicht auf die Insel kommen. Deshalb diese Verlängerung diesmal, auch wenn das eigentlich schon in der Sommersaison liegt und die Besucher der Insel stören könnte.
Lefteris Fiorentinos ist Anfang 40. Er ist der Inhaber des nach ihm benannten Hotel Lefteris, eines kleinen, unscheinbaren Hotels, versteckt in den verschachtelten Gassen von Mykonos.
Normalerweise sind wir von Mai bis Oktober ausgebucht. Unsere Gäste kommen traditionell aus Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien. Darunter viele Stammgäste, die bewusst ein kleines Hotel aussuchen, ohne Swimmingpool, weil sie die schönen Strände unserer Insel entdecken wollen. Dieses Jahr aber wurden fast alle Buchungen storniert. Meine einzigen Gäste sind im Moment Griechen. Leute, die auf die Insel gekommen sind, um hier zu arbeiten und noch eine Bleibe suchen. Oder Handwerker, Rechtsanwälte, Ingenieure. Es ist ja vieles während des Lockdowns liegen geblieben.
Unter den ausschließlich griechischen Gästen sind auch einige wenige Besucher, die nicht beruflich auf Mykonos sind, wie dieses junge Pärchen, das für ein verlängertes Wochenende die Insel besucht und fröhlich die Hoteltreppe herunterkommt. Lefteris Fiordentinos begrüßt sie und fragt, ob sie bei ihrem Ausgang gestern Nacht seinem Tipp gefolgt seien. Oh ja, sagt die Frau und bedankt sich herzlich.
Der inländische Tourismus macht auf Mykonos nur einen kleinen Bruchteil aus. Aber dieses Jahr wird er helfen, Mykonos, Santorin und allen anderen Inseln. Denn auch wenn wir schon aufgemacht haben, wissen wir nicht, ob die ausländischen Touristen überhaupt ihr Land dieses Jahr verlassen wollen.
Um der griechischen Tourismusbranche unter die Arme zu greifen, will die Regierung dieses Jahr 30 Millionen Euro aus dem Staatshaushalt für das Programm Tourismus für alle ausgeben. Ein Urlaubsförderprogramm für griechische Arbeitnehmer. Das Programm gibt es schon lange, es war aber für Geringverdiener und Kleinrentner vorgesehen. Dieses Jahr aber werden nach Regierungsangaben viel mehr Griechinnen und Griechen Anspruch auf begünstigten Urlaub haben. Der Staat zahlt bis zu 30 Euro am Tag in Form von Gutscheinen für insgesamt 4 Übernachtungen.
Ich habe vor 2 Jahren das Hotel von Grund auf renoviert. 170.000 Euro hatte ich für die 10 Zimmer bezahlt. In 5 bis 6 Jahren wollte ich dieses Geld wieder reinbekommen. Viele andere Hoteliers überlegen, diesen Sommer überhaupt nicht aufzumachen oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Aber für mich kommt das nicht in Frage, denn ich hoffe, dass ich, wenn ich den Betrieb öffne, zumindest einen Teil des Schadens auffangen kann.
Als der studierte Mechanikingenieur vor 5 Jahren, mitten in der griechischen Finanzkrise, mit seiner Frau und seinen 2 Kindern von Athen nach Mykonos zog, sah Fiordentinos für sich die Chance, sich etwas Eigenes aufzubauen und gleichzeitig seinen Kindern eine gute Lebensqualität zu bieten. Denn Mykonos war auch damals ein Magnet für ausländische Touristen und von der Finanzkrise nur wenig getroffen.
Der Unterschied mit anderen kleinen Orten in der Provinz ist, dass man hier arbeiten kann und, wenn man gut haushaltet, davon gut leben kann. Es ist aber auch ein Risiko damit verbunden, denn hier kostet schon eine Einzimmerwohnung bis zu 600 Euro. Familien müssen dafür ihre Mietwohnung mit mindestens 1.000 Euro rechnen, denn es gibt sehr wenige Wohnungen und die Nachfrage ist hoch. Mein Gewinn liegt also bei etwa 20-30% des Umsatzes. Damit kannst du keine Millionen machen.
Noch sind die Griechinnen und Griechen fast ausschließlich unter sich. Einheimische, Arbeitnehmer, die für die Sommersaison nach Mykonos gekommen sind und noch wenig zu tun haben, und griechische Touristen sind die einzigen an den Sandstränden der sonst so kosmopolitischen Insel. Von der glamourösen Partyinsel hingegen ist nichts zu sehen. Auch von den Promis, dem griechischen und internationalen Jetset, den vielen Hollywood-Stars, die sonst auf Mykonos von Paparazzi aufgespürt und abgelichtet werden, fehlt jede Spur. Chrisa Dachtilivi trägt eine goldene Mykonos Basecap und sonnt sich am Strand der Hauptstadt. Er liegt in einer kleinen Bucht am alten Hafen von Mykonos und ist gut besucht.
Hierhin kommen überwiegend Leute, die auf Mykonos wohnen und nach der Arbeit kurz baden wollen. Oder Kreuzfahrttouristen, weil es der erste Strand ist, den sie sehen. Normalerweise würden wir jetzt sehr viele Kreuzfahrttouristen haben, bis zu 10 Schiffe am Tag.
Die Kreuzfahrtschiffe, die sonst auf Mykonos Halt machen, seien eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Geschäfte der Insel, sagt Chrisa Dachtilivi, die den Rest des Jahres in Athen lebt.
Ich arbeite seit 2014 in der Sommersaison auf Mykonos, in 2 Geschäften, in einem Souvenirgeschäft und in einer Boutique. Für mich ist diese Arbeit sehr wichtig, denn sie ist meine einzige Arbeit und ich muss mit dem Geld das ganze Jahr auskommen. Im Moment bereiten wir die Läden noch vor. Bald wollen die Besitzer aufmachen, wenn die Touristen kommen. Bis Mitte November geht die Saison. Danach beziehe ich Arbeitslosengeld.
400 Euro im Monat. Davon leben könne man nicht, sagt sie. Aber was anderes könne sie bei der hohen Arbeitslosigkeit in Griechenland nicht finden. Andererseits, wann würde sie sonst so viel Zeit haben, Sonne, Strand und Meer selber zu genießen, frage ich sie, in einem Versuch, sie etwas aufzumuntern. Sie nickt.
Ja, jetzt ist es wie Urlaub für uns. Aus finanzieller Sicht aber ist es schwer.
Nur 3 Kilometer und 8 Autominuten von der Hauptstadt entfernt liegt der Sandstrand von Ornos im Südwesten der Insel. Normalerweise ist er gepflastert mit Strandliegen und Sonnenschirmen und die Strandbars überbieten sich mit lauter Musik. Jetzt aber hat nur eine Strandbar geöffnet und die Besucher müssen ihre Strandtücher direkt auf dem Sand ausbreiten. So auch die 45-jährige Francesca und ihr Mann Christos. Während ihre 2 Söhne unbeschwert im Meer schwimmen, genießen sie den Blick auf das türkisblaue, kristallklare Wasser. Die Familie stammt aus Mykonos, lebt aber in Athen und ist für ein verlängertes Wochenende da.
So haben die Insel nur unsere Großmütter und Großväter erlebt. Sonst herrscht hier Gedränge und die Strandliegen kosten mindestens 40 Euro das Set. Und es liegt überall so viel Müll herum. Jetzt aber gibt es weit und breit keine Strandliegen. Alles ist so sauber, kein Plastik, keine Servietten, keine Quittungen, die im Wasser schwimmen. Die Farbe des Wassers ist dadurch viel klarer, viel schöner. So habe ich Mykonos noch nie erlebt. Die Insel ist echt nicht wiederzuerkennen.
Ihr Mann Christos stimmt ihr zu. Und doch, so ganz kann er sich über die leeren Strände auch nicht freuen, sagt er.
Klar ist es sehr schön. Wir haben Sommertemperaturen und gleichzeitig sind so wenige Leute da wie sonst im März. In dem Sinne haben wir großes Glück. Für die Einheimischen aber ist es schwer. Wir haben Freunde hier und kriegen das mit. Im Juni so die Insel vorzufinden, das passiert uns zum ersten Mal. Ich hoffe aber, es wird auch das letzte Mal sein.
Der Hotelier und Gastronom Yannis Theocharis steckt mitten in den Vorbereitungen. Er will sein 5-Sterne-Hotel am Strand von Platis Yalos im Süden der Insel Mykonos Anfang Juli aufmachen. 27 Luxussuiten mit Blick aufs Meer und privatem Swimmingpool hat das Hotel. Bis zu 1600 Euro kostet hier die Übernachtung. Während wir reden, fliegt ein Helikopter über unsere Köpfe. Ist das ein Militärhubschrauber, frage ich. Yannis Theocharis lächelt. Nein, das sei ein privater Hubschrauber.
Mykonos ist ein beliebtes und geschätztes internationales Reiseziel. Die Insel lockt viele reiche Touristen an, Milliardäre. Deshalb haben wir uns an den Anblick von privaten Hubschraubern wie den hier schon längst gewöhnt. Viele dieser Gäste wollen Diskretion und meiden die Öffentlichkeit. Bekannte Basketballspieler, Schauspieler wie Tom Hanks, der ein Haus auf der Nachbarinsel Paros hat, aber gerne auch Mykonos besucht, oder Brad Pitt etwa. Wir sind immer positiv überrascht, wenn die Stars in den engen Gassen von Mykonos fotografiert werden und wir es so mitbekommen, dass sie auf unserer Insel sind.
Auch wenn der eine oder andere berühmte oder steinreiche Besucher in dieser Saison schon inkognito auf der Insel Urlaub macht, bei Yannis Theocharis sind bislang nur sehr wenige Buchungen eingegangen.
Wir setzen auf die Öffnung des Flughafens für internationale Flüge am 1. Juli und hoffen, dass dann auch vermehrt Charterflüge kommen, sodass die Saison endlich beginnen kann, und sei es eben im Juli.
Planen könne diesen Sommer keiner, sagt Theocharis, sich vorbereiten schon. Die Regierung hat strenge Corona-Vorkehrungen verabschiedet und die gilt es nun umzusetzen.
Die Zimmer müssen 2 bis 3 Mal täglich desinfiziert werden. Im Restaurant darf pro 2,5 Quadratmeter nur ein Tisch stehen für maximal 6 Personen. Die Sonnenschirme am Strand müssen einen Abstand von 4 Metern haben. Und wir werden wahrscheinlich kein Frühstücksbuffet anbieten, sondern das Frühstück in die Zimmer bringen. Und auch sonst müssen alle Hygienevorschriften eingehalten werden. Regelmäßiges Händewaschen, Masken und Handschuhe fürs Personal. Damit sich im Falle eines infizierten Gastes das Virus nicht ausbreiten kann.
Alle seine Mitarbeiter würden sich noch einer speziellen Schulung unterziehen, um sich mit den neuen Regeln vertraut zu machen, sagt Theocharis. Für ihn bedeutet die neue Realität nicht nur mehr Aufwand, sondern auch weniger Geld. Er zeigt auf den Strandabschnitt vor seinem Hotel.
Wir haben normalerweise 150 Sonnenschirme hier stehen, das sind 300 Gäste. Dieses Jahr werden wir aber nur etwa 80 bis 90 Schirme haben. Einige werden für unsere Hotelgäste reserviert sein, andere können gegen Bezahlung von anderen Strandbesuchern benutzt werden. Das bedeutet weniger Einnahmen und vielleicht unterm Strich überhaupt keinen Gewinn.
Doch die Finanzen sind nur eines von vielen Problemen, worüber sich Theocharis den Kopf zerbricht. Eine andere Aufgabe wird sein, seine partyhungrigen Gäste unter Kontrolle zu halten, sodass sie trotz Urlaubslaune die Regeln einhalten, zum Beispiel den Mindestabstand.
Das wird schwierig. Wenn eine Gruppe von Urlaubern eine andere Gruppe kennenlernt und daraus eine große Gruppe entsteht, wird unser Job sehr schwierig. Wir werden aber diesmal extra Personal einstellen, das auf die Einhaltung der Regeln aufpasst. Ich hatte am Strand 12 Mitarbeiter. Jetzt werde ich weitere 4 einstellen, damit sie aufpassen. Und wir werden an jedem Sonnenschirm Infoblätter festmachen, die die Touristen daran erinnern sollen, dass das Coronavirus nicht verschwunden ist, dass wir alle vorsichtig sein müssen.
Wer gegen die Maßnahmen verstößt, muss mit Konsequenzen rechnen. Eine Strandbar auf Mykonos, in der die Gäste den Mindestabstand nicht einhielten, musste für 2 Monate schließen. Der Besitzer musste zusätzlich 20.000 Euro Geldstrafe zahlen. Eine saftige Strafe, die für die betroffene Strandbar das Aus für diesen Sommer bedeutet. Der Vorfall sorgt auf der Insel für Aufregung, auch bei Damianos Griparis. Der 55-Jährige betreibt die Cocktailbar Galeraki an einem der malerischsten Orte der Hauptstadt von Mykonos, der Mikri Venetia. Die Häuser hier sind direkt am Meer gebaut und erinnern an Venedig, daher der Name Klein Venedig. Viel Platz für seine Tische hat Damianos Griparis eh nicht. Er teilt sich den kleinen Vorplatz vor der Bar mit den umliegenden Cafés und Restaurants.
Ich habe dieses Jahr weniger Tische. Die Tische müssen einen Abstand von mindestens 90 Zentimetern und bis zu 1,80 Meter voneinander haben. Wir haben genaue Vorgaben bekommen, wo jeder Tisch stehen darf. Ich muss jetzt ständig schauen, wer sitzt wo, was machen die Leute. Wenn einer seinen Stuhl verschiebt oder den Abstand nicht einhält, werde ich die Konsequenzen tragen müssen.
So strenge Kontrollen wie jetzt habe es auf der Insel bisher nicht gegeben, sagt Griparis. Bei der Einhaltung des Rauchverbots etwa hätten die Behörden in den vergangenen Jahren gerne mal ein Auge zugedrückt. Jetzt aber herrsche regelrechte Panik. Darunter leide das unbeschwerte, gelassene Lebensgefühl, für das der griechische Sommer steht. Doch er versucht, Verständnis zu zeigen. Schließlich soll Griechenland mit seinen wenigen 1000 bestätigten Corona-Fällen und nicht einmal 200 Toten weiterhin ein sicheres Land bleiben.
Wir konnten das Coronavirus bisher gut unter Kontrolle halten und unsere Regierung will, dass das so bleibt. Denn sie weiß, dass eine Ausbreitung des Virus den Tourismus blockieren würde. Ich hoffe aber, dass die Touristen da auch Verständnis zeigen. Wenn du zum Beispiel in meinen Laden kommst und ich dir sage, du darfst hier nicht sitzen, nimm es nicht persönlich. Ich mache es nicht, weil ich dich nicht mag. Ich mache es, weil so die Regeln sind.
Το θαύμα του. στέψανε. Σε γιορτές λαμπερές, όλα είναι φωτιές με λατρέψανε.
Bei der Erstaufführung der neuen Werbekampagne der griechischen Tourismusbehörde Anfang Juni. Nicht nur Journalisten sind gekommen, auch Vertreter des griechischen Tourismussektors warten im Athener Freiluftkino Erli auf die Botschaft der diesjährigen Saison. Kameratauglich inszeniert der Auftritt des Premierministers Kyriakos Mitsotakis, umrahmt von seinem Tourismusminister Charis Theocharis, dem griechischen Wirtschaftsminister Adonis Georgiadis und dem Regierungssprecher Stelios Petsas. Der hohe Besuch zeigt, hier geht es nicht um irgendeinen 30-sekündigen Werbefilm, hier geht es um die Säule der griechischen Wirtschaft, den Tourismus. Er macht etwa 20% der griechischen Wirtschaftsleistung aus. Die Kampagne soll die Tourismusbranche stützen.
What makes Greek summer so precious? It's not the sea. It's not the sun. It's more than that. Greek summer is a state of mind.
Während ein traumhaft schöner Sandstrand gezeigt wird, irgendwo in Griechenland, wo genau, bleibt bis zuletzt ein ungelöstes Rätsel, fragt der Sprecher, was den griechischen Sommer so wertvoll mache. Es sei nicht die Sonne oder das Meer, nein, der griechische Sommer sei viel mehr als das. Der griechische Sommer sei vor allem ein Geisteszustand. Mit den Menschen zusammen sein, die man mag, der Natur nah sein, sich frei fühlen. Sehr viel nüchterner beschreibt der griechische Premier Mitsotakis im Anschluss, in welcher Lage sich Griechenland befindet.
Fetos, ta pragmata ine telios diaforetika apo ti ta perimenama. Ke to fetino kalokeri tha ine telios diaforetiko apo afto to opio schediazama.
Die Dinge sind dieses Jahr ganz anders als erwartet. Und der Sommer wird auch ganz anders sein als geplant. Die Pandemie hat viel verändert. Sie hat uns gezeigt, wie wichtig unsere Gesundheit ist. Sie hat eine tiefe, aber hoffentlich vorübergehende Finanzkrise ausgelöst. Sie hat dazu geführt, dass wir alle unsere Lebens- und Arbeitsweise überdenken. Wir wissen genau, dass die Tourismusindustrie am meisten von der Corona-Krise getroffen wurde. Die Menschen auf der ganzen Welt haben das Reisen eingestellt. Länder haben ihre Grenzen geschlossen und die Tourismusindustrie wurde lahmgelegt. Das ändert sich aber gerade.
Όλα αυτά όμως αρχίζουν πια να αλλάζουν.
Circa 34 Millionen Touristen sind letztes Jahr nach Griechenland gekommen. Erwirtschaftet wurden Einnahmen in Höhe von 18 Milliarden Euro. Zahlen, von denen das Land in diesem Jahr nur träumen kann. Was Premier Mitsotakis hoffen lässt, dass Griechenland die Corona-Krise bisher gut gemeistert hat.
Wir in Griechenland sind gut durch die erste Welle der Corona-Pandemie gekommen, weil wir alle zusammengearbeitet haben, auf die Ratschläge der Experten gehört haben, und weil sich die ganze griechische Gesellschaft hinter einen organisierten Plan gestellt hat. Es gibt ein neues Vertrauen in den Staat.
Die konservative griechische Regierung ist stolz auf sich und darauf, dass sich in Griechenland das Coronavirus nicht so ausbreiten konnte wie in anderen Ländern, wie etwa im Nachbarland Italien oder in Spanien. Ohne diesen Erfolg wäre die griechische Tourismussaison ruiniert. Jetzt kann sie zumindest auf einen Bruchteil der Touristen des Rekordjahres 2019 hoffen. In der Bekämpfung des Virus setzte die griechische Regierung von Anfang an auf die enge Zusammenarbeit mit der Wissenschaft. Eine Expertenkommission berät die Regierung. Der Infektiologe Charalambos Roros, Leiter der Abteilung für Innere Medizin der Universität Patras, ist einer dieser Experten.
Die Expertenkommission hat 25 Mitglieder, darunter Infektiologen, Epidemiologen und Mikrobiologen. Sie wurde im Januar ins Leben gerufen, bevor wir in Griechenland den ersten Corona-Fall hatten. Seit die Corona-Einschränkungen wieder aufgehoben wurden, hat unsere Arbeit sogar zugenommen, weil wir die Gesundheitsvorschriften festsetzen, damit wir zur Normalität zurückkehren können.
Mit weniger als 200 Toten hat die Corona-Pandemie das Land bisher weniger hart getroffen als andere Länder, auch in Europa. Das zeige, dass die Strategie Griechenlands im Kampf gegen das Virus aufgegangen sei, findet Charalambos Roros.
Es wurden schnell drastische Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus ergriffen. Schon am 22. März gab es einen kompletten Lockdown. Das hat die Übertragung des Virus eingedämmt, die Infektionen konnten gut zurückverfolgt werden und allgemein wurde der Kontakt der Menschen untereinander dermaßen eingeschränkt, dass wir die Epidemie bis jetzt unter Kontrolle halten konnten. Das hat sich zwar sehr stark auf das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben ausgewirkt, aber hätten wir diese Maßnahmen nicht ergriffen, hätten wir weitaus mehr zu beklagen.
Mehr Patienten und auch mehr Todesopfer. Die staatlichen griechischen Krankenhäuser wären schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gestoßen und das hätte zum Zusammenbruch des griechischen Gesundheitssystems führen können.
Es wäre schwierig, denn die griechischen Krankenhäuser haben nicht genug Betten. Indem wir geschafft haben, die Kurve flach zu halten, konnten wir Zeit gewinnen und uns als Land besser organisieren. Die Betten in den Intensivstationen wurden während der Pandemie verdoppelt auf ungefähr 1.000. Und es wurden spezielle Corona-Abteilungen in bestimmten Krankenhäusern eingerichtet.
Seine Klinik in Patras war die erste, die Covid-19-Patienten behandelt hat, sagt Roros. Im Moment gäbe es keine Erkrankungsfälle, aber man sei immer noch in Alarmbereitschaft für den Fall, dass es in der Region erneut Corona-Patienten geben wird. In Athen werden Patienten, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, unter anderem ins staatliche Krankenhaus von Evangelismos geschickt. Auch dort gibt es eine spezielle Covid-19-Abteilung. Es gibt aber auch Kritik an der Regierung. Sie mache mit dem Erfolg in der Bewältigung der Corona-Krise Politik, statt das marode griechische Gesundheitssystem langfristig aufzurüsten, findet zum Beispiel Ilias Sioras. Der 66-jährige Chefarzt ist Leiter der kardiologischen Abteilung des Krankenhauses und Sprecher des Krankenhauspersonals von Evangelismos.
Das Verdienst gilt allein den Menschen in Griechenland, die den Anweisungen der Experten gefolgt sind, weil sie wussten, wie es um unser kaputtgespartes Gesundheitssystem ausschaut. Sie wussten genau, mit so einem Gesundheitssystem würde das Ganze sonst nicht gut ausgehen. Deshalb sind sie zu Hause geblieben.
Denn die griechische Finanzkrise der letzten Jahre habe tiefe Spuren hinterlassen. Es fehlten landesweit etwa 7.000 Ärzte und 20.000 Pfleger.
Die Regierung hat nun 4.000 Ärzte und Pfleger mit befristeten Verträgen eingestellt. Das ist aber ein Tropfen auf den heißen Stein. Unter normalen Bedingungen bräuchten wir viel mehr. Umso mehr, wenn das Coronavirus flächendeckend ausbrechen würde.
Stattdessen wurde Personal von anderen Abteilungen in die Corona-Abteilung verlegt und es wurden fast nur noch Notoperationen durchgeführt. Alles, was nicht mit der Bekämpfung des neuen Coronavirus zu tun hatte, wurde aus Personalmangel stark runtergefahren, zu Lasten der chronisch Kranken, sagt Sioras.
Wir haben 1.500 Περιστατικά στη Γενική Εφημερία, 1.200, τώρα βλέπαμε 480-500.
Wir hatten sonst etwa 1.500 Patienten am Tag. Das sank auf die Hälfte. Jetzt kommen sie mit Komplikationen, mit Schwellungen. Patienten, die einen akuten Herzinfarkt hatten, auch sie kommen jetzt erst mit Verspätung. Für andere ist es vielleicht schon zu spät. Hinzu kommt, viele hatten auch einfach Angst, ins Krankenhaus zu kommen, weil sie sich als Risikogruppen nicht zusätzlich mit dem Coronavirus infizieren wollten.
Von den 64 Plätzen für Corona-Patienten im Athena Evangelismos Krankenhaus seien derzeit etwa ein Dutzend belegt, sagt Sioras. Doch mit der Öffnung der Grenzen für Touristen könnten es bald weitaus mehr werden. Eine Entwarnung sei da noch längst nicht angebracht, sagt der Kardiologe. Ein Anstieg der Corona-Fälle sei durchaus realistisch, sagt auch der Hochschulprofessor Charalambos Roros von der Expertenkommission, die die griechische Regierung in Sachen Corona berät. Doch nun gilt es, das Virus so effektiv und so schnell wie möglich aufzuspüren, um seine Verbreitung auszuschließen.
Υπάρχει μια κοινή πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ξέρετε. Δηλαδή, πρακτικά θα ανοίξουν τα σύνορα στο Βουλίο, θα μπορούν να μετακινούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες.
Es gibt da eine gemeinsame EU-Politik. Die Grenzen öffnen sich. Da es keine verpflichtenden Tests vor der Reise gibt, werden wir den Touristenstrom hierzulande beobachten. Wir haben ausreichende Tests für Untersuchungen vor Ort. Auf den Inseln wird es Quarantänehotels geben. Die lokalen Gesundheitszentren werden mit dem nötigen Equipment ausgestattet und die bestätigten Fälle werden von den Inseln schnellstmöglich zur Weiterbehandlung aufs Festland gebracht.
Υπάρχουν στα νησιά και βέβαια τη άμεση αντιμετώπιση κρουσμάτων μεταφορά στην υπηρετική Ελλάδα, σε κέντρα μεταφορά κλπ. Που διασυνδέονται με τα νησιά.
An den griechischen Flughäfen werden aber ab dem 1. Juli nur noch stichprobenartig die ankommenden Passagiere auf Corona getestet. Das sei nicht zuletzt eine pragmatische Entscheidung der griechischen Regierung gewesen, sagt Roros. Alle Touristen zu testen wäre in der Tat nur schwer umsetzbar. Man müsse nun das Beste aus der Situation machen, ohne den Tourismus auszubremsen. Während Griechenland schnellstmöglich wieder Touristen ins Land holen möchte, taucht der Lebensalltag anderer, weniger begehrter Ausländer, der 120.000 Geflüchteten und Migranten in den Flüchtlingscamps des Landes, im offiziellen Narrativ der konservativen Regierung nicht auf. Die seit März geltenden Corona-Einschränkungen in den Camps werden in vielen Lagern immer wieder verlängert. Momentan gelten sie bis zum 5. Juli. Dabei geht es kaum um bessere hygienische Bedingungen für die dort lebenden Menschen, sondern vor allem um eine Abschottung der Campbewohner von der Außenwelt. So auch im Flüchtlingscamp von Rizona, etwa 75 Kilometer von Athen entfernt. Hier, mitten in einem abgelegenen Industriegebiet, leben rund 3000 Geflüchtete, überwiegend Familien aus Syrien und Afghanistan, aber auch aus dem Kongo, Somalia und Palästina. Ich habe mich mit der jungen Afghanin Parvana Amiri verabredet. Wegen der Corona-Gefahr dürfen Journalisten seit Monaten nicht mehr ins Camp. Immerhin bekomme ich die Erlaubnis, Parvana in einem kleinen Park im Eingangsbereich des Lagers zu treffen. Die 17-Jährige trägt ein dunkelblaues Kopftuch. Wir setzen uns unter einen Pinienbaum, der großzügig seinen Schatten spendet. Parvana zeigt auf bunt gefärbte Wohncontainer am Ende des Parks.
Das da ist ein Kindergarten. Da ist die Hilfsorganisation Lighthouse Relief. Dahinter ist die Arztpraxis. Hier gibt es sehr viele Kinder, denn wir gehören zu den verletzlichen Gruppen, die aus Moria rausgeholt werden und aufs Festland gebracht werden.
3 Monate lang musste Parvana im überfüllten Lager von Moria aushalten. Nun lebt sie mit ihren Eltern und ihren 4 Geschwistern im Camp von Rizona.
Ich bin seit 6 Monaten hier und träume immer noch davon, in die Schule gehen zu können. Doch ich wurde noch nicht zugelassen. In Afghanistan habe ich die beste Schule des Landes besucht, deshalb kann ich auch gutes Englisch und bringe die Sprache nun anderen Flüchtlingen hier im Camp bei. Doch ich habe das Gefühl, ich selber gehe keinen Schritt weiter. Das Einzige, was es für mich gibt, ist eine Unterrichtsstunde Griechisch in der Woche. Und das von der Hilfsorganisation Solidarity Now, nicht vom Staat. Das ist definitiv zu wenig.
Als im April die ersten Corona-Fälle im Lager von Rizona diagnostiziert wurden, verschärfte die Regierung die schon im März verhängten Ausgangssperren. Sie stellte das Camp von Rizona unter 14-tägige Quarantäne, die nochmals verlängert wurde und letzten Endes bis in den Juni reichte. Eine extrem schwierige Zeit, sagt Parvana.
Am Anfang hatten wir 21 bestätigte Fälle. Als ich im Camp herumgesprochen hatte, dass sich unter uns Menschen mit Coronavirus befinden, haben die Leute Angst bekommen. Sie hatten so viele Fragen, bekamen aber keine Antworten. Es gab keinen richtigen Plan.
Der Kontakt mit der Außenwelt wurde gekappt. Der Postbote sei nicht mehr ins Camp gekommen. Sogar das Ärzteteam habe die Zona für 10 Tage verlassen. Wegen der fehlenden Sicherheitsmaßnahmen, erklärt Parvana. Dass sie sich isolieren sollen, sei den infizierten Menschen erst in der 2. Quarantänewoche gesagt worden.
Sie wollten das aber nicht akzeptieren. Sie wollten ins Krankenhaus, weil sie Angst um ihr Leben hatten. Sie hatten aber keine Symptome, also war es eigentlich logisch, dass sie nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Das Ganze hat zu Spannungen im Camp geführt, weil die Nicht-Infizierten darauf bestanden, dass die infizierten Leute sich an die Anweisungen halten, damit das Virus sich nicht weiter im Camp ausbreiten kann.
Insgesamt wurden 33 Corona-Fälle im Camp bestätigt. Dass es nicht mehr wurden, liegt auch daran, dass die Lebensbedingungen in Rizona besser sind als beispielsweise in den überfüllten Camps auf den Inseln, sagt Parvana. Zwar sei es auch in Rizona schwer, sich zurückzuziehen, da 3000 Menschen im Camp leben, manchmal mehrere Familien zusammen, sagt Parvana. Aber
hier wohnen wir in kleinen Häusern oder Wohncontainern. Wir müssen nicht Schlange stehen, sondern kochen selber. In Moria ist es viel schlimmer. Da leben die Menschen in Zelten. Alle müssen raus, um sich an der Essensausgabe anzustellen, sonst können sie ihre Familien nicht mit dem täglichen Essen versorgen. Fürs Waschen, um auf Toilette zu gehen, um den Arzt zu sehen, für alles muss man dort anstehen. In den Zelten zu bleiben ist einfach unmöglich.
Impossible. Im Lager von Rizona leiden die Bewohner immer noch unter den Konsequenzen des Lockdowns. Sie können zwar wieder für einige Stunden das Camp verlassen, doch weit können sie nicht gehen, denn die Busverbindung in die nächstgelegene Stadt Chalkiva wurde wegen der Corona-Gefahr gestrichen. Und auch sonst seien sie durch die positiven Corona-Fälle im Camp stigmatisiert.
Um den Bus zu nehmen, müssen wir 1 Stunde zu Fuß laufen. Und überall, wo wir hingehen, ob ins Krankenhaus, zur Polizei oder der Asylbehörde, werden wir behandelt, als wären wir infiziert. Sie haben Angst vor uns. Die Ärzte im Krankenhaus fragen uns am Telefon ausführlich aus, wenn sie hören, dass wir aus Rizona sind. Sie nehmen Patienten nur an, wenn es ein absoluter Notfall ist. Sonst lehnen sie uns ab.
Gerade unter diesen Umständen hat Parvana absolut kein Verständnis dafür, dass Griechenland nun seine Grenzen für ausländische Touristen öffnet und diese nur stichprobenartig auf Covid-19 testen will.
Greece was one of the safest countries during the COVID-19.
Griechenland war eines der sichersten Länder während der Corona-Krise. Aber wenn jetzt die Tür geöffnet wird für Touristen, sind die Einheimischen nicht mehr sicher und wir noch weniger. So viele Flüchtlinge auf den Inseln werden nicht aufs Festland gebracht. Als Grund wird die Corona-Gefahr genannt. Und jetzt heißt man Touristen willkommen ohne Tests? Das ist so ein diskriminierendes Verhalten.
Σκόρπισαν τα παιδιά της σε όλη τη Μεσογείο διωγμένα μακριά της. Κι ο Οδυσσέας ξεκίνησε να πάει στην κυρά του της νικής πρωτομαστοράς, φαντάσου τη χαρά του. Κι ο κόσμος στα ραδιόφωνα κι απ' τις τηλεοράσεις τα βλέπα μέσα σύρια ρεαλισμού και δράσης. Γέμισαν τώρα μουσικές οι φτωχογειτονιές τους, γιατρεύουν με ρεμπέτικα τις άγιες πληγές τους.
In der Wohnung der Familie Alexiou im Athener Stadtteil Moschato. Die 18 Monate alte Tochter läuft noch etwas wackelig durchs Wohnzimmer. Ihr Zwillingsbruder sitzt gemütlich auf dem Boden und spielt mit seinen Autos. Immer wieder schaut ihre Mutter Anastasia auf ihren Laptop auf dem Esstisch und überprüft ihre dienstlichen E-Mails. Anastasia heißt eigentlich anders, aber aus Angst, dass sie ihren Job verliert, möchte sie ihren Namen lieber nicht im Radio nennen.
Kannst du mir eine E-Mail bringen?
Gerade ist ein Projektangebot von einem externen Mitarbeiter gekommen. Der Chef hat es mir weitergeleitet. Ich soll es mir genauer ansehen, es mit der Konkurrenz vergleichen und eine Präsentation vorbereiten, sodass er beurteilen kann, ob dieses Angebot gut ist. Das Ganze soll ich heute noch fertig machen.
Glücklich ist die 39-Jährige damit nicht, denn eigentlich ist sie im Moment von ihrem Arbeitgeber freigestellt, sprich, sie bekommt eine Zeit lang kein Gehalt, sondern eine finanzielle Unterstützung vom Staat in Höhe von ca. 500 Euro im Monat.
Das bedeutet aber eigentlich, dass man in der Zeit der Freistellung überhaupt nicht arbeitet. So hat man uns das auch von der Personalabteilung gesagt, offiziell. Inoffiziell aber läuft die Arbeit weiter. Es gibt sehr viel zu tun. Man sagt uns, ihr müsst das Unternehmen unterstützen.
Die Aussetzung der Arbeitsverträge hat die griechische Regierung eingeführt, damit Firmen, die wegen der Corona-Auflagen schließen mussten oder einen gravierenden Umsatzverlust zu verbuchen hatten, ihrem Personal nicht kündigen müssen. Ihr Arbeitgeber aber, ein großes Unternehmen in der Tourismusbranche, nutze das aus und lasse das Personal einfach auf Kosten des Staates weiterarbeiten, sagt die zweifache Mutter.
Für uns bedeutet das, ich muss trotzdem eine Babysitterin bezahlen, die auf die Kinder aufpasst, während ich im Nebenzimmer arbeite. Obwohl wir jetzt nur wenig Geld zur Verfügung haben. Wenn die Babysitterin Feierabend hat, versuche ich, anfallende Anrufe erst zu erledigen, wenn die Kinder schlafen, oder arbeite an den Projekten nachts weiter.
Der 43-jährigen Elena ergeht es ähnlich. Auch sie möchte nur unter einem anderen Namen über ihren Arbeitgeber sprechen. Sie arbeitet von zu Hause, auch an Tagen, an denen sie eigentlich nicht arbeiten sollte. Sie ist bei einer großen griechischen Firma angestellt, die einen erheblichen Teil ihres Umsatzes vom Verkauf ihrer Produkte an den griechischen Flughäfen macht. Um den Einbruch aufzufangen, hat ihr Arbeitgeber einen Teil der Belegschaft in Kurzarbeit geschickt. Das Modell hat die griechische Regierung mehr oder weniger aus Deutschland übernommen. In der Praxis bedeutet das aber für viele Griechinnen und Griechen, sie verdienen zwar weniger, die Arbeitszeit verringert sich aber nicht. Sie müssen ganz normal weiterarbeiten, aus dem Homeoffice, auch Elena.
Man erwartet von mir, dass ich von morgens bis abends zur Verfügung stehe. Meistens fange ich gegen 9 Uhr mit der Arbeit an und versuche gegen 19 Uhr aufzuhören. Aber oft kommt noch nachts was rein, weil ja auch die meisten Kollegen rund um die Uhr am Computer sitzen. Diejenigen, die sich trauen, das nicht zu machen, geraten ins Abseits.
Das seien keine Einzelfälle, sagt Yorgos Argitis, Wirtschaftsprofessor an der Universität Athen und Leiter des Arbeitsinstituts der Arbeitnehmergewerkschaft JESE-E. Vielen griechischen Arbeitnehmern gehe es im Moment so. Doch warum lassen sie sich das überhaupt gefallen? Argitis erklärt.
Die Arbeitnehmer müssten eigentlich damit zur Arbeitsaufsichtsbehörde gehen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Oder sie können zu uns kommen. Wir haben seit März eine spezielle Anti-Covid-Abteilung. Viele tun das auch. Andere aber haben Angst, dass ihr Arbeitgeber das irgendwie herausfinden könnte und sie ihre Arbeit verlieren könnten. Und gerade wenn es um einen besser bezahlten Job geht, gehen sie dieses Risiko nicht ein. Denn alle Prognosen gehen davon aus, dass die Arbeitslosigkeit in Griechenland dieses Jahr enorm steigen wird. Von 17% wird sie auf bis zu 22% wachsen. Das wirft uns zurück in die Jahre der griechischen Finanzkrise 2014 und 2015.
Dabei sei schon die einseitige Änderung der Arbeitsbedingungen, wie es den Unternehmen momentan wegen der Corona-Krise auch in Griechenland erlaubt ist, ein massiver Einschnitt in die Rechte der Arbeitnehmer und unter normalen Bedingungen nicht durchführbar, sagt Argitis. Das Kurzarbeitsmodell etwa, die unentgeltliche Freistellung oder das Arbeiten aus dem Homeoffice ohne vorherige Einwilligung.
Die Regierung hat diese Änderungen als vorübergehende Bestimmungen gesetzlich verankert. Wir müssen nun schauen, ob das wirklich außerordentliche Notmaßnahmen sind, die nur für die Bewältigung der Corona-Krise verabschiedet wurden und dann wieder aufgehoben werden oder nicht. Das griechische Kurzarbeitprogramm endet zum Beispiel Ende Oktober. Wie reagieren die Arbeitgeber danach? Wir sehen die Gefahr, dass von den Arbeitnehmern weiterhin viel Flexibilität verlangt wird und sie weiterhin weniger Stunden arbeiten werden als früher. Das würde zwar ihren Stundenlohn nicht senken, aber es würde durchaus langfristig weniger Geld für sie bedeuten und ein niedrigeres Lebensniveau.
Etwa 1,4 Milliarden Euro hat Griechenland für sein Kurzarbeitsprogramm von der EU bekommen. Das sei kein Geschenk. Das Land müsse die Summe zurückzahlen und würde sich dadurch weiter verschulden, betont Argitis. Kredite allein seien keine Lösung, findet auch Christos Ioannou, Leiter der Abteilung Beschäftigung und Arbeitsmarkt des griechischen Unternehmer- und Industrieverbands. Deshalb sei der deutsch-französische Vorstoß für einen europäischen Wiederaufbaufonds so wichtig.
Deutschland und andere Überschussländer können ihre Unternehmen in einem weitaus größeren Umfang unterstützen als die Staaten in Südeuropa. Letztere können da nicht mithalten. Und genau das soll der Wiederaufbaufonds korrigieren. Wenn es nur Kredite geben würde, kämen wir bei gleichzeitig schrumpfendem Bruttoinlandsprodukt auf einen Schuldenberg in Höhe von 200% unserer Wirtschaftsleistung, Italien auf 170% und so weiter. Die Zeche würde dann auch die deutsche Exportwirtschaft zahlen. Das haben Merkel und Schäuble eingesehen. Bis die Entscheidungen aber gefällt werden, dauert es noch.
Bis es soweit ist, seien die aktuellen kleineren Hilfen überlebenswichtig für tausende griechische Unternehmen, sagt der Ökonom, gerade im Tourismus, der Gastronomie und dem Transportwesen. Ioannou ist davon überzeugt, dass Arbeitgeber, die die Corona-Krise zum Anlass nehmen, um auf Kosten des Staates ihre Arbeitnehmer auszunutzen, die absolute Ausnahme sind und verurteilt diese Fälle. Es gehe jetzt darum, Arbeitsplätze zu sichern und nicht darum, die Situation der Arbeitnehmer zu verschlechtern.
Wir haben Maßnahmen gefordert, die Unternehmen motivieren, ihr Personal zu behalten. Damit nicht das passiert, was 2010 und 2011 mit der Finanzkrise passiert ist und zu einer enorm hohen Arbeitslosigkeit geführt hat. 10% der Arbeitslosen in Griechenland sind Langzeitarbeitslose. Deshalb haben wir diesmal auf Maßnahmen bestanden, die eine gewisse Flexibilität garantieren. Die Kurzarbeit ist eine davon.
Auch gäbe es zurzeit günstige Hilfskredite vom griechischen Staat. Etwa 100.000 Unternehmen hätten diese schon beantragt. Sie seien im Gegenzug verpflichtet, eine Zeit lang keinen einzigen Mitarbeiter zu entlassen. Auch das ist für den Sprecher des griechischen Industrieverbands ein Beweis dafür, dass es hier nicht nur um die Unternehmen geht, sondern in erster Linie darum, bestehende Arbeitsplätze zu erhalten. Anastasia und Elena hingegen sehen die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt mit großer Sorge. Ihre alte Arbeitsroutine war ihnen viel lieber als das, was sie jetzt durchmachen, sagen sie.
Am Anfang hast du den guten Willen, dem Unternehmen zu helfen. Aber wir haben auch Angst, denn es ist wirklich nicht leicht, was anderes zu finden. Viele Unternehmen stecken in Schwierigkeiten und das nutzen die Arbeitgeber aus. Sie nutzen die Situation wirklich aus.
Sagt Anastasia und Elena sieht es ähnlich.
Ich habe immer mein Bestes gegeben, immer mindestens 10 Stunden täglich gearbeitet. Jetzt habe ich überhaupt keine Lust mehr. Wenn ich die Chance hätte, den Job zu wechseln, würde ich es tun. Die sagen uns jetzt schon, dass sie vielleicht weitere Maßnahmen ergreifen müssen. Vielleicht müssen sie auch Leute entlassen.
Ein Sommer mit Corona, Griechenland und der Tourismus. Das waren Gesichter Europas von Rodothea Seralidou. Musikauswahl und Regie Babette Michel. Ton und Technik Caroline Thon. Redaktion Katrin Michaelsen.